Ja, das Interessante war, dass dort zwei Vertreter aus den stark betroffenen Ländern anwesend waren. Normalerweise hört man ja nicht Afrikaner hier sprechen darüber, was das für Auswirkungen in ihrem Land hat. Die EPAs, also die Abkürzung steht ja für Economic Partnership Agreement, leiten in der Tat eine neue Ära ein, eine neue neoliberal geprägte Ära in den Handelsbeziehungen zwischen der EU und ja nicht nur Afrika, sondern es geht im Ganzen um 78 AKP-Staaten. Das steht für Afrika, Karibik und den pazifischen Raum. Es geht um die früheren Kolonien. Wenn ein so starker Partner wie die Europäische Union auf Freihandel drängt, und das tun diese EPA-Abkommen, die legen das im Einzelnen fest, dann geht das notwendig zulasten der Schwächeren. Im Grunde genommen wird mit diesen Abkommen die wirtschaftliche Aussichtslosigkeit Afrikas verstärkt und nicht etwa behoben.
Vielleicht kommen wir mal ganz konkret zu diesen Abkommen. Was steht da in der Regel drin?
Ja, dass Europa alle Waren zollfrei einführen kann, dass dafür keine Zölle mehr erhoben werden dürfen. Und Zölle sind ja für Entwicklungsländer enorm wichtig, weil damit die Infrastruktur, also das Gesundheitswesen und das Bildungswesen zum Beispiel, finanziert wird.
Gilt also auch für Dienstleistungen, nicht nur für Waren?
Ja, auch für Dienstleistungen. Das ist aus europäischer Sicht sogar besonders interessant. Also man kann voraussagen, dass es zum Beispiel, wenn die EPA-Abkommen in allen afrikanischen Ländern durchgesetzt sein sollten, und die Zeichen deuten darauf hin, dass es dann in absehbarer Zeit auch keine afrikanischen Banken mehr geben wird. Das wird alles europäisiert. Das wird von europäischen Konzernen gemacht werden, auch im Telekommunikationsbereich. Vielleicht wird die Eisenbahn übernommen. Fraport hat ja jetzt die Flughäfen in Griechenland übernommen. Vielleicht managen die dann auch den Flughafen in Windhoek, ja, in der namibischen Hauptstadt oder in Accra in Ghana.
Mit was rechnen denn die Menschen in Afrika, wenn diese EPAs durchkommen? Was wird das für Folgen haben? Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet am Beispiel der Banken jetzt.
Na, ich will mal so sagen, die Zivilgesellschaft, auch die Kirchen in Ghana, das wurde jetzt sehr deutlich gesagt, sind gegen diese Abkommen. Trotzdem hat sich die Regierung darüber hinweggesetzt, eine, leider muss man wieder mal sagen, sozialdemokratische Regierung, die eine Weile lang Gegenwehr geleistet hat, wie es in vielen afrikanischen Ländern jahrelange Gegenwehr gegeben hat. Namibia hat sich 7 Jahre lang gesträubt gegen dieses Abkommen und es im letzten Jahr dann doch paraphiert. In Kraft gesetzt ist es noch nicht. Das ist dann noch ein weiterer Prozess, darüber können wir noch sprechen. Also viele Länder haben sich jahrelang dagegen gesträubt, sind dann aber sehr unter Druck gesetzt worden. Und wie sie unter Druck gesetzt wurden, das kann ich Ihnen im Wortlaut sagen, weil ich selber im Januar ein Interview mit dem namibischen Handelsminister geführt habe. Und der hat mir wörtlich gesagt, es ist übrigens ein deutschstämmiger Mensch, also dort geboren in der dritten Generation mit dem Namen Karl Hermann Schlettwein. Und der hat diesen Druck so beschrieben. Es war nicht nur schwerer Druck, es war auch unfair. Wir hatten durch ein Transitabkommen, das Europa mit Südafrika hat, den Europäern de facto schon freien Zugang in unser Gebiet erlaubt. Und dass das einseitig dann abgesagt werden sollte, fanden wir falsch. Das Zweite ist, dass die Europäer uns einseitig Fristen setzten und gesagt haben, wenn ihr das bis dann und dann nicht macht, dann passiert das. Und gleichzeitig haben sie neue Themen in die Abkommen gebracht, die wir abgelehnt hatten. Also, das heißt konkret, dass man einem Land wie Namibia, und das trifft für andere Länder mit anderen Produkten zu, die Güter, die sie nach Europa exportieren, war in Namibia besonders Rindfleisch, Fisch und was hier weniger bekannt ist, auch Weintrauben. Aber nehmen wir mal das Beispiel Fleisch. Die haben exzellentes Rindfleisch aufgrund der Bedingungen dort und exportieren das nach Europa. Wenn Europa sagt, ihr dürft das nicht weiter exportieren, dann würde das für Namibia bedeuten, dass Tausende von Landarbeitern entlassen werden müssen. Ja, das ist ein Druckmittel, da haben die letztlich dann nachgegeben. Und so sind auch die Länder in Westafrika, die demnächst, also einige, die meisten haben schon unterschrieben. Nigeria hat sich noch dagegen gewehrt und wird das wahrscheinlich nicht machen. Aber da ist dieses EPA-Programm für Westafrika im Grunde genommen von afrikanischer Seite jetzt gebilligt worden.
Und ist wahrscheinlich vor allem für den Agrarbereich, sieht man da aus Sicht der afrikanischen Staaten eine große Konkurrenz auf sich zukommen, weil man weiß ja, dass es einen großen Agrarüberschuss in der Europäischen Union gibt. Die Produkte sind oft subventioniert in der EU. Da fürchtet man jetzt wahrscheinlich, dass diese Produkte die afrikanischen Märkte überschwemmen, wenn da alle Zölle fallen.
Ja, ein Teil der Zölle sind ja schon abgebaut und gerade in Ghana sieht man jetzt schon verheerende Folgen. Also praktisch fast die gesamte Geflügelproduktion in Ghana ist plattgemacht worden dadurch, dass subventionierte Hühnchenteile aus Europa dort auf den Markt kommen und billiger verkauft werden können, als im Land selber produziert werden kann. Das hat fatale Folgen. Also es ist ja so, dass es viele, viele Kleinbauern gibt. Darunter gibt es auch alleinerziehende Mütter mit 5 Kindern, die dann, was weiß ich, sagen wir mal 100 oder 150 Hühner haben und davon gelebt haben, die Familie ernähren. Eier verkaufen, Fleisch verkaufen, das ist alles weggefallen. Also die Geflügelwirtschaft in Ghana selbst ist fast zum Erliegen gekommen. Das haben die beiden Referenten bestätigt. Ich gebe Ihnen noch ein anderes Beispiel. Darauf zielen diese EPA-Abkommen. Sie wollen eigentlich Afrika beschränken auf die Rolle des Rohstofflieferanten. Also zum Beispiel produziert Ghana auch viele Ananas. Die dürfen sie exportieren. Was man ihnen schwer macht, und zwar so erschwert, dass es praktisch nicht möglich ist, das zu Saft zu verarbeiten. Die Ghanaer importieren Ananassaft, verarbeiteten Saft aus Europa. Das ist auch ein Ziel. Alle Weiterverarbeitung, die Wertschöpfung soll nach Möglichkeit passieren in Europa.
Die EU hat ja nicht versucht, mit dem gesamten afrikanischen Kontinent ein Freihandelsabkommen abzuschließen, sondern hat sich verschiedene Regionen herausgegriffen. Die Ostafrikanische Staatengemeinschaft, die Staatengemeinschaft Südliches Afrika und die Staatengemeinschaft Westafrika. Warum ist sie so vorgegangen?
Es ist einfacher, mit mehreren Leuten, mit mehreren Ländern, mit mehreren Regierungen zu verhandeln, als wenn man ein Gegenüber hat. Also es ist leichter, Druck auf kleinere Gruppen auszuüben und aus europäischer Sicht hat sich das bewährt.
Wie ist denn dann nun der Stand der Dinge? Wie viele Regierungen in Afrika haben jetzt denn diese EPAs paraffiert, also abgeschlossen, unterschrieben? Die Ratifizierung steht ja noch aus, aber da können Sie vielleicht auch noch was dazu sagen, was da der Unterschied ist. Wo sind wir da jetzt gerade?
Ja, das ist gar nicht so ganz leicht zu übersehen. Also die Mehrheit der afrikanischen Regierungen hat diese Abkommen inzwischen akzeptiert. Das heißt, sie haben es unterzeichnet, sie haben es paraffiert. Dann muss es noch durch die Parlamente dort, damit es ratifiziert wird. Das muss es auch in Europa, durchs Europaparlament. Aber die Europäer wollen das ja. Also hier gibt es gar keinen, hier wartet man darauf, dass das so schnell wie möglich geht, weil es ja unseren Firmen, vor allen Dingen den Großen, große Handelsvorteile dann oder neue Handelsvorteile ermöglicht. Aber bei den Ländern in Afrika, die es unterschrieben haben, die Ja gesagt haben dazu, ist das eigentlich eine Formsache, wann es ratifiziert wird. Das wird, also ich nehme an, in Namibia noch in diesem Jahr passieren. Die anderen Länder der südafrikanischen Region werden es vermutlich auch tun. Das ist eine Frage von Monaten. Wenn man einmal Ja gesagt hat dazu, also der Prozess der Gegenwehr ist vorbei, man hat Ja gesagt, jetzt ist es etwas Technisches, es muss übersetzt werden und so, und dann wird es vom Parlament durchgewinkt.
Das heißt, es gibt in Afrika kein Land mehr, was da Widerstand leistet? Keine doch, Regierung mehr, muss ich besser sagen?
Doch, einzelne schon. Also ich habe Nigeria erwähnt, die haben gesagt, nein, wir machen das nicht mit. Die wollen wahrscheinlich ein Sonderabkommen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die europäische Region, weil Nigeria nun wieder sehr wichtig ist, aus ökonomischer Sicht durch diese Mengen von Öl, die da produziert werden. Wahrscheinlich gibt man ihnen ein kleines Zuckerstück dazu, dass sie sagen, na, euer Vertrag ist ein bisschen besser. Also irgendwas wird man ihnen zusätzlich geben, sonst würden die Nigerianer bei dem Nein bleiben erst einmal. Auch Kenia kriegt ein wenig Sonderrechte, weil sie etwas weiter sind wirtschaftlich als andere. Und ja, die tragen, soweit ich weiß, dieses ostafrikanische Abkommen auch nicht mit.
Wenn das jetzt schon alles in trockenen Tüchern ist, warum macht denn dann ATTAC jetzt gerade eine Rundreise durch Deutschland und versucht, diese EPAs nochmal zu thematisieren und Öffentlichkeit zu machen? Gibt es denn dann noch Möglichkeiten, dass man das auf EU-Ebene noch aufhalten kann, verzögern kann, stoppen kann?
Ja, das ist ja eine politische Frage. Wenn der politische Wille da ist, dann könnte es gestoppt werden. Also Ihre Frage, warum ATTAC das jetzt aufgreift?
Zu dem Zeitpunkt, ja.
ATTAC hat es vor Jahren schon aufgegriffen. Es ist nur so, und das ist bei vielen Themen, die ATTAC aufgreift, die Medien greifen es nicht auf. Also wenn man das sieht, welche Bedeutung diese Abkommen für Afrika haben, dass es ein Programm zur weiteren Verarmung Afrikas ist, dann hätte das schon viel früher thematisiert werden müssen. Man hätte auch schreiben müssen über die Gegenwehr, die es da gegeben hat. Ja? Wo haben Sie das gelesen, dass praktisch die gesamte Zivilgesellschaft in Ghana dagegen war? Die Regierung zum Teil auch daran gehindert hat, es früher umzusetzen. Das war hier alles nicht zu erfahren. Warum es jetzt nochmal thematisiert wird und warum wir jetzt das erste Mal eine Speakers-Tour machen, das hängt damit zusammen, dass in Deutschland es ja große Diskussionen um zwei andere Freihandelsabkommen gibt, nämlich das TTIP-Abkommen, was zurzeit noch verhandelt wird, und das bereits fertig verhandelte CETA-Wirtschaftsabkommen mit Kanada, was demnächst in Deutschland ratifiziert werden wird. Ja, es ist ja abgeschlossen und also es kann im Dezember der Ratifizierungsprozess in Europa beginnen und auch in Deutschland. Und wir von ATTAC machen ja im Bündnis mit über 70 anderen deutschen Organisationen einen großen Aktionstag am 10. Oktober in Berlin. Und da wird auch einer dieser Sprecher aus Afrika reden, weil es so viele Ähnlichkeiten gibt. Also Freihandel, das ist ein neoliberales Konzept, was immer den Stärkeren dient. Ja? Es dient ja auch das TTIP-Abkommen dient ja nicht den kleineren und mittleren Unternehmen in Deutschland. Und die haben jetzt Stellungnahmen jetzt und schon vor einiger Zeit dagegen abgegeben. Es dient immer den Stärkeren. Und das heißt, dass die marktdominierenden Kräfte, sagen wir mal der Lebensmittelkonzern Nestlé, immer noch stärker wird und die anderen immer noch mehr in die Enge treibt. Und das heißt, dass Nestlé immer noch mehr bestimmen kann. Ja? Möglicherweise im Wasser, in anderen Bereichen. Also da gibt es einen inneren Zusammenhang, Freihandel, da machen wir drei große Fragezeichen, also Freihandel, ja, Freihandel gegenüber so schwächeren Partnern. Und ich möchte darauf hinweisen, dass sich die deutsche Industrie vor 100 Jahren und die englische Industrie noch vor über 100 Jahren nur entwickeln konnten, weil es Zölle gab, die den Aufbau einer eigenen Industrie geschützt und ermöglicht haben. Und wenn man will, dass sich Afrika wirtschaftlich entwickelt und nicht ewig am Tropf bleibt, ja, und nicht, also dass man nicht eine Verarmung in Gang setzt, die die Leute nötigt sozusagen, um zu überleben, übers Mittelmeer zu flüchten und zu uns zu kommen, dann müsste man auch eine Industrialisierung dort erlauben und nur mit landwirtschaftlichen Produkten, dem Export von landwirtschaftlichen Produkten, wird es keine Entwicklungsmöglichkeiten auf Dauer für Afrika geben.